Es gibt ja, liebe Gemeinde, Gesten, die jeder versteht. Da braucht man gar nichts sagen, da braucht man nur was sehen und schon weiß man, was gemeint ist. Zum Beispiel, wenn jemand winkt, versteht man das. Oder wenn jemand den Zeigefinger erhebt, versteht man, was damit gemeint ist. Alle möglichen Gesten. Und ich zeige euch heute eine und ich bin mal gespannt. Ich nehme mal an, dass ihr alle wisst, was damit gemeint ist. Die Geste geht so. Okay, was ist damit gemeint?
Fenster.
Ja, nicht unbedingt Fenster, sondern ein bisschen mehr. Was ist damit? Der Videobeweis. Der Videobeweis. Das machen die Fußballer immer, gell? Videobeweis. Oder der Schiedsrichter macht es seit einiger Zeit. Wenn er so macht, heißt es Videobeweis. Ja, man muss nochmal hingucken. Man muss nochmal genau hingucken. Manche nervt es, dass es den gibt. Es wird jede Woche diskutiert, ob das gut oder schlecht ist. Meistens ist es so, die, wo durch den Videobeweis irgendwas genommen kriegen, irgendwie ein Tor aberkannt bekommen oder so, die ärgern sich drüber. Aber die Woche drauf, wenn man dann eins zugesprochen kriegt durch den Videobeweis, ist es wieder wunderbar, dass es den gibt. Also ist ein bisschen, die Meinungen sind geteilt. Aber auf jeden Fall ist diese Geste völlig klar, Videobeweis, was damit gemeint ist, es soll noch mehr mal drauf gucken. Es gab auch schon Zeiten, wo es den Videobeweis nicht gab und da hat es dann natürlich auch entsprechend Dinge gegeben, die es, da hat es Fouls gegeben, die man heute vielleicht entdecken würde oder da sind Tore gefallen, die gar keine Tore waren und die man heute erkennen würde. Oder es gab auch sowas wie die Schwalben, die da, also das hat jetzt nichts mit Vögeln zu tun, sondern eben, wenn man dann halt sich einen Elfmeter schinden will und meint, man kann den Schiedsrichter täuschen. Zum Beispiel eine, unter der ich besonders gelitten habe, am 13. April 1995, da habe ich die Sportschau geguckt, da hat Dortmund gegen Karlsruhe gespielt und es ging um viel, es war gegen Ende der Saison und dann kommt Andreas Möller und läuft in den Strafraum, ihr könnt es mal sehen, einen Moment, ich zeige es euch mal, ja genau. Der läuft da in den Strafraum rein, der kommt da gleich von links und lässt sich fallen. Sauerei. Also unglaublich. Also da ist wirklich so viel Abstand. Aber nie im Leben war das ein Elfmeter. Man nennt es die Mutter aller Schwalben. Ja, weil es so ein Betrug war, so eine Frechheit, was der Andreas Möller sich geleistet hat. Und ich weiß noch, wie ich gelitten habe an diesem Abend. Wir haben nämlich das Spiel deshalb verloren. Eigentlich waren wir vorne, aber nach dieser Schwalbe haben wir das Spiel verloren. Dortmund ist Meister geworden. Wir sind nicht in den Europacup gekommen. Ich schalte jetzt ab. Das Elend kann man nicht so lange angucken. Wenn es damals den Videobeweis gegeben hätte, ja, dann wären garantiert alle aufgesprungen und hätten so gemacht zum Schiedsrichter und hätten das gefordert, dass er nochmal drauf schaut, weil sie gesagt haben, das muss man nochmal angucken. Ja, du hast dich getäuscht in deiner Entscheidung. Du musst nochmal genauer angucken und dann kriegst du nämlich raus. Und ganz sicher, dann wäre Andreas Möller entlarvt worden und es wäre kein Elfmeter geworden und so weiter. Es hätte einiges geändert. Es ist ja spannend zu fragen, was so ein Videobeweis verändert. Jetzt gibt's ihn ja. Ob das auch schon während dem Spiel was verändert? Also wenn jemand wie der Andreas Möller, ich glaube, jemand wird so eine dreiste Schwalbe wird man heute nicht mehr probieren. Einfach schon, weil man weiß, naja, der Schiedsrichter guckt sich das hinterher nochmal an, ja, und dann kommt sowieso raus, ja. Deshalb macht man sowas heute nicht mehr. Es gibt vielleicht schon noch Dinge, die auch heute nicht erkannt werden und es gibt auch heute noch strittige Entscheidungen und alles das, aber so ganz klare Fehlentscheidungen gibt's heute ja nicht mehr, einfach weil da noch einer ist, der nochmal draufschaut. Damals war es übrigens so, dass Andreas Möller im Nachhinein gesperrt worden ist für diese Schwalbe, 2 Spiele Sperre. Der einzige, der für eine Schwalbe im Nachhinein gesperrt worden ist übrigens. Aber während dem Spiel hat es eben keine Konsequenzen gehabt. Das heißt, Dortmund hat gewonnen, ist Meister geworden, 1 Punkt vor Bremen. Also es war schon auch wichtig, hat ganz schön viel entschieden. Und wie gesagt, wir haben die Punkte verloren damals während dem Spiel. Es wäre doch besser gewesen, wenn es während dem Spiel schon Auswirkungen gehabt hätte. Übrigens gibt es das nicht nur im Fußball, der Fußball ist da somit die letzte Sportart, die sowas einführt. Es gibt Videobeweis oder dass jemand im Nachhinein draufschaut, in anderen Sportarten auch. Im Tennis zum Beispiel reicht auch eine Geste, da muss man nur den Schläger heben und zum Schiedsrichter gucken und dann, wenn man sich unsicher ist, ob der Ball auf der Linie war oder neben der Linie und dann gibt es auch eine Technologie, Hawkeye, die guckt dann an, ob das wirklich so war. Im Nachhinein kann man entscheiden, aha, jetzt ist eindeutig, so war's. Oder im American Football wirft der Trainer eine rote Flagge. Und dann muss der Schiedsrichter sich das nochmal angucken, ist im Prinzip das Gleiche, und muss das nochmal im Nachhinein neu bewerten. Oder in der Formel 1 gibt's auch die während dem Rennen schon gucken, ob dann jemand nebenaus gefahren ist oder noch in der Spur war. Manchmal auch hinterher gibt's noch Entscheidungen, da gab's auch schon welche, die schon auf dem Treppler gefeiert haben mit Sekt und allem und so weiter und dann trotzdem wieder disqualifiziert worden sind, weil hinterher noch jemand drauf geschaut haben. Und wie ist eigentlich im Leben? Da wünschen wir uns ja vielleicht manchmal auch, dass jemand nochmal drauf schaut, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen oder wenn wir sagen, das war doch nicht in Ordnung, da hat man nicht genug Infos gehabt für die Entscheidung. Witzigerweise passiert mir das manchmal im Unterricht, dass Schüler herkommen und so machen. Wirklich, es gab schon, Schüler kommen zu mir her und machen so und wollen mir damit sagen, hey, du musst noch mal genau hingucken. Ja, du hast es im ersten Moment nicht richtig erkannt, da gab es irgendwie noch was anderes. Und dann machen die so, weil sie meinen, ja, da muss man noch mal drauf gucken. Jetzt haben wir dummerweise im Klassenzimmer keinen Videobeweis. Das wäre mal was. Also wenn das mal noch kommt, könnt ihr mal probieren, so ein paar Kameras da installieren. Ob das was am Verhalten der Schüler ändern würde, wenn sie wüssten, ah, da kann jemand noch mal drauf schauen und der Lehrer kriegt dann auch die andere Perspektive mit. Oder hat einen Knopf im Ohr und aus dem Lehrerzimmer kriegt er dann gesagt, was da alles wirklich passiert ist und so weiter. Ob das was ändern würde im Verhalten der Schüler, das wäre mal spannend. Könnte ich ja mal probieren, weil dann nämlich rauskommt, wer angefangen hat mit der Streiterei zum Beispiel oder so. Im Grunde funktioniert unser Strafrecht ja ganz genauso. Also in unserem Strafrecht heißt es ja auch, es gibt einen, der hinterher nochmal draufschaut. Also es gibt einen, der nochmal sich das anguckt, ein Ermittler oder ein Staatsanwalt oder auch ein Richter dann, der die Entscheidung trifft. Und weil man das schon weiß, handelt man dann im besten Fall auch anders. Also man kriegt ja das im Strafrecht nicht nur gesagt, was dann passieren wird, wenn man was gemacht hat, sondern man soll das schon vorher wissen, dass man eben vorher so schon sein Handeln überlegt, ob man das jetzt bleiben lässt oder ob man es doch macht, weil man eben weiß, es gibt jemand, der hinterher nochmal drauf guckt. Und es ist auch wichtig, dass es das gibt, weil wenn man Opfer ist von einer Straftat, ist es wichtig, dass hinterher nochmal jemand draufschaut und dann sein Urteil fällen kann. Oder auch wenn man zu Unrecht einer Straftat beschuldigt worden ist, ist es wichtig, dass man hinterher nochmal draufschauen kann und dann entsprechend freigesprochen werden kann oder rehabilitiert werden kann. Also auch da ist wichtig, dass sowas noch gibt, die Möglichkeit, es schaut noch mal einer drauf. Leider ist es im Leben so, dass auch wenn der Richter noch mal drauf schaut, dass man nicht für alles rehabilitiert wird. Manchmal kommt man sich trotzdem so vor, dass man mit seinem Unrecht, mit dem Unrecht, das man erfahren hat, allein dasteht und dass keiner mehr danach fragt, wie es einem damit geht oder wie es wirklich war. Manchmal sieht man Übeltäter davonkommen und wen ruft man denn dann an, wenn es das Strafrecht schon nicht mehr tut. Manchmal ruft man auch zu Gott im Grunde so wie mit dieser Geste und sagt, hey Gott, guck doch du noch mal drauf. Schau doch noch mal drauf, weil das muss gesehen werden, wenn es hier schon keiner sieht. Bitte Gott, du musst es doch wenigstens sehen. Wenn die Bibel von Gott als dem Richter erzählt und uns das beschreibt, dann geht es genau darum, dass wir wissen dürfen, es gibt da einen, der noch mal drauf schaut. Es gibt einen, der nochmal drauf guckt. Gott als Richter, das ist für manche eine Vorstellung, die sie manchmal ablehnen. Es gibt Leute, denen gefällt es nicht, dass Gott als Richter dargestellt wird. Oder andere sagen, naja, das Leben ist doch schon schwer genug, warum muss Gott auch noch Richter sein? Ja, das Leben ist schon wie ein Gericht, ist schon hart genug, Karma und so, es braucht doch gar kein göttliches Gericht mehr. Aber das ist zu einfach, wenn wir doch so auf das Leben schauen, weil es eben viele gibt, die tatsächlich Unrecht erfahren. Und dann wird's denen doppelt schaden, wenn man das Gericht Gottes kleinreden würde. Es ist schon wichtig, dass wir auch davon sprechen, dass wir uns heute auch davon die Zeit nehmen, dass wir Gott als Richter auch mal ansehen. Und ich habe uns zwei Gedanken dabei, warum das wichtig ist, dass wir diese Botschaft vom Gericht hören, warum es gut für uns ist. Eine ist, dass die wir vorher gerade in der Schriftlesung schon gehört haben, da sagt der Jesus, dass das Gericht sich darin vollzieht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Also er bringt das Licht in die Welt und das Licht leuchtet dann in das Dunkle hinein, das soll das Verborgene ins Licht bringen. Das, was die Bösen lieber im Dunkeln lassen wollen, bringt er ans Licht. So vollzieht sich das Gericht, hat es da gerade geheißen. Er stellt den, der Gottes Willen tut, ins richtige Licht. Weil Jesus der ist, der nochmal drauf schaut, weil er das Verborgene nicht unbeachtet lässt, ist das Gericht eine Hoffnung für alle die nicht gesehen werden. Für alle die übersehen werden oder vielleicht sogar abgelehnt werden, obwohl sie doch eigentlich das tun, was Gott möchte, dass das auch erkannt wird, dazu braucht man Jesus, der es ins richtige Licht rückt. Dazu braucht man das Gericht. Weil nämlich im Gericht Gottes das Gute gewürdigt wird, als das, was es auch ist, nämlich das Gute. Auch wenn es von vielen anderen nicht gesehen wird, dort wird es sichtbar gemacht. Ich bin diese Woche einem jungen Mann begegnet, der hat bei sich in seinem Haus alte Leute, die bei ihm da mitwohnen. Und denen hat er die Möglichkeit gegeben, dass die eben da noch selbstständig wohnen können. Wobei es ganz selbstständig geht's nicht. Das ist für ihn dann auch mit die Aufgabe, dass er für sie die Wäsche wäscht, dass er die Wohnung mitputzt, manchmal auch für sie kocht. Das ist was, wo ich gedacht habe, ist ja schon beeindruckend, was er da macht für andere. Und kein Mensch sieht's. Kein Mensch weiß davon. Er will auch gar nicht, dass man das groß weiß. Er will es gar nicht an die große Glocke hängen. Aber er tut einfach was Gutes, was keiner sieht. Und da denke ich dann, ist doch gut, dass es sowas gibt wie das Gericht, wo das Gute auch wirklich ans Licht kommt und wo es auch gesehen werden darf, was da Gutes gibt. Oder wenn man Unrecht erfahren hat, dann ist es manchmal auch so, dass es keiner sehen will, dass man manchmal sogar ganz schön allein dasteht. Wie viele Leute gibt es, die mit erfahrenem Unrecht jetzt nicht irgendwie von einem Gericht rehabilitiert worden sind, sondern die eigentlich die Erfahrung gemacht haben, ich stehe allein da mit der Botschaft der Welt, komme halt irgendwie damit klar. Also es kann ja schon passieren. Und weil wir jetzt aber das Wort von dem richtenden Gott haben, ist es für gerade in dem Fall eine ganz hoffnungsvolle Botschaft, weil es dann nämlich sagt, du bist damit nicht allein. Ja? Es ist nicht so, dass alle andere wegsehen, sondern Gott sieht's. Auch wenn sich keiner andere dafür interessiert, ihn interessiert's. Er hebt es ans Licht. Das Gericht kann was ganz arg Befreiendes sein. Und das ist wertvoll. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch Gott mal so anschauen als der draufschaut, nochmal mit draufschaut, auch auf das, was sonst keiner sehen will. Und was zu dem Gedanken noch dazu gehört ist, ist das, dass wir die Hoffnung haben können, dass es, weil es ein Gericht Gottes gibt, dass das Böse nicht schaffen wird, alles im Verborgenen zu halten, was es im Verborgenen halten möchte. Es gibt heutzutage ja unglaublich viele Methoden, wie man Dinge verschleiern kann. Ob das jetzt Fake News im Internet sind, die man ganz bewusst platziert, ob das Lügen sind, die man in die Welt hinaus posaunt und wenn es nur genug glauben, dann ist schon in Ordnung irgendwie. Ob das KI ist, die irgendwie Dinge verfälscht und mit der man dann Dinge so darstellen kann, wie man es gern möchte, dass es gesehen wird, auch wenn es gar nicht so weiß. Weil wir um das Gericht Gottes wissen, um den, der nochmal draufschaut, dürfen wir die Hoffnung haben, dass das nicht das Letzte ist. Auch eine verblendete Welt wird nicht das Letzte sein, sondern wenn Gott der Richter ist, dann wird die Wahrheit ans Licht kommen. Und das können wir hoffen, weil wir wissen, dass es dieses Gericht Gottes gibt, dass er drüber steht, über allen Verblendungsversuchen. Alles das, was nicht gesehen wird oder nicht gesehen werden soll, bringt er ans Licht. Dazu ist wichtig, dass uns Gott als Richter in der Bibel vorgestellt wird. Weil dann hängen wir nicht in dem drin, was verborgen ist. Das ist ein Segen für uns, dass wir diesen Richter Gott haben. Das ist mein einer Gedanke. Also das, was nicht gesehen wird, wird von ihm gesehen. Und der andere Gedanke knüpft jetzt ein bisschen an der Frage, die ich vorher gestellt habe zum Fußballspiel, ob das Fußballspiel schon im Währenden verändert, wenn man weiß, dass da einen gibt, der auch noch im Nachhinein drauf gucken kann. Ein Video Assistant Referee, ein Videobeweis. Ob man dann solche Fouls wie der Andi Möller dann nicht mehr macht, weil man es doch einfach weiß, im Währenden schon. Ich glaube, dass es schon auch in unserem Leben so sein kann, dass dadurch, weil wir wissen, es gibt einen, der nochmal drauf schaut, dass es auch in unserem Leben schon Konsequenzen hat. Also, dass das Gericht Gottes nicht nur was ist, das uns ankündigt für irgendwann, wann mal später was kommt und was wieder zurechtgerückt wird, sondern auch schon jetzt für unser jetziges Leben, für unseren Alltag, für die nächste Woche vielleicht, ist es wichtig, dass wir diesen Gedanken mitnehmen, weil es unser Leben beeinflusst. Ein kleines Beispiel. Wir schauen mal in den Römerbrief rein. Das ist der offizielle Predigtext heute. Wir werden ihn ganz angucken. Da schreibt der Paulus an die Gemeinde in Rom zu einem konkreten Thema, wie er es oft gemacht hat. Der hatte oft dann die theologische Einschätzung gegeben zu einer bestimmten Frage und hat dann gesagt, wie sie sich da entscheiden sollen. Und jetzt kommt in dieser Frage ganz überraschend von Paulus, dass der das Gericht Gottes damit einbringt. In Römer 14, da fragt er da, warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Das ist überraschend. Er hätte auch sagen können, ihr sollt Nächstenliebe leben und deshalb soll man nicht verächtlich über andere reden oder denken. Aber er sagt, nee, wir werden alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Deshalb urteilt nicht mehr übereinander, sondern lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Das finde ich schon interessant, dass er hier mit dem Gericht argumentiert. Wer um das Richten Gottes weiß, der wird andere nicht aburteilen, weil er ja weiß, dass Gott der ist, der richtet. Das ist nicht unser Job, dass wir über andere richten. Und es ist interessant, jetzt macht er das in dem Kapitel ganz fest an dieser konkreten Streitfrage. Ich nehme euch da mal mit hinein, aber wir behandeln es jetzt nicht ausführlich. Es geht in den Versen vorher um das, was da so die Diskussion ist in der Gemeinde in Rom. Da geht es ums Essen, was man essen darf und was man nicht essen darf. Und da schreibt der Paulus an der Stelle, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Und der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit eine Freude machen und ihm danken. Das ist die Thematik damals in Rom. Dazu schreibt er, offensichtlich hat man sich schon damals Themen gesucht, über die man fröhlich streiten kann oder unterschiedlicher Meinung war. Oder wo jeder seine Meinung hatte und dann natürlich klar war, wenn jemand eine andere hat, ist die falsch, weil die eigene ja die richtige ist, gell? Und dann wird diskutiert und gestritten und man versucht, den anderen von seiner Sicht zu überzeugen. Und jetzt kommt der Paulus hinein und kommt mit seinem Argument da, dass man doch diesen Gott hat, der als Richter da über uns steht. Und dann sagt er da am Schluss, verrückter Gedanke, vielleicht ist es gar nicht so, dass der eine Recht hat und der andere Unrecht hat. Vielleicht haben ja beide irgendwie Recht. Also das, was er da in Vers 6 sagt, das ist ja eigentlich schon eine Kritik an dieser Streitsituation. Ja, der eine, der alles isst, ist ja, tut es zu Gottes Ehre, weil er einfach dankbar ist und dadurch seinen Dank ausdrückt. Aber der andere, der nicht alles isst, der asketischer leben will, kann Gott auch damit seine Ehre ausdrücken wollen. Vielleicht ist man so drin in seiner, vorher haben wir gesagt, in seiner Schublade, dass man vielleicht auch Gott als Richter braucht, um darüber hinaus denken zu können. Also wenn es Gott ist, der doch drüber urteilt, dann brauchen wir doch nicht mit rechthaberischen Streitereien uns aufhalten. Es geht ja noch mehr um das Essen und Feiertage und so weiter, darum will es mir heute gar nicht gehen. Mir geht es darum, um diese Sache, was es bewirken kann, wenn wir wissen, dass es einen Richtergott gibt für unseren Alltag, dass es manchmal heilsam für unser Miteinander sein kann. Sind es bei uns vielleicht andere Themen, ja, ums Essen geht's. Gut, vielleicht in mancher Familie gibt es vielleicht auch den Streitpunkt, was man essen darf und was man nicht essen darf. Aber es gibt bei uns in der Gemeinde jetzt das Thema jetzt vielleicht nicht so groß. Es gibt andere Themen, wo man sich aber fröhlich streitet, wo man unterschiedliche Ansichten ist. Zum Beispiel, welcher politischer Ansicht man sein sollte. Da wird heutzutage auch so gestritten, dass man andere aburteilt, nur weil er eine andere Ansicht hat. Oder man könnte es auch in der Gemeinde auch Fragen geben, was soll die Kirche denn tun? Da hat mancher auch seine Meinung, was die Kirche zu tun hat. Und wenn sie es nicht tut, dann ist man auch, wird auch sehr klar gesagt, warum das so überhaupt gar nicht geht, wofür die Kirche sich entscheidet und so weiter. Oder ob man einen Kleidertausch am Sonntag machen darf und solche Fragen. Man könnte sich alle mögliche ausdenken. Und wenn wir jetzt Paulus hören und der uns sagt, es gibt einen Gott, der über uns richtet, dann hilft es uns, dass wir nicht selber uns dazu verführen lassen, andere abzuurteilen. Man kann zwar trotzdem unterschiedlicher Meinung sein. Und ich glaube, das hilft uns, dass wir dann bei der Sache bleiben und eben nicht uns zum Richter aufschwingen, wenn wir wissen, dass es den Richter gibt, der nicht wir selber sind, sondern der Gott ist. Wenn wir wissen, dass es einen gibt, der nochmal draufschaut, dann lassen wir uns nicht selber dazu verführen, uns als höchste Instanz zu setzen. Deshalb würde ich sagen, dass es für unser Miteinander hier schon wichtig ist, dass wir wissen, Gott ist der, der letztlich den Überblick hat und das letztlich auch entscheiden kann. Keiner von uns hier, egal welche Position er hat, wie viel Macht er hat oder wie viel Einfluss er hat, ist der höchste Richter. Das bleibt Gott. Und ich glaube, das verändert unseren Umgang miteinander. Das sieht man nämlich vor allem dort, wo diese Autorität nicht mehr akzeptiert wird. Also dort, wo man ablehnt, dass Gott der Höchste ist, der höchste Entscheider, der höchste Richter. Dort, wo man das nicht akzeptieren will, dort zieht nämlich Unrecht ein, des Menschen anderen antun. Dort beginnt dann das, warum wir nachher am Denkmal draußen zusammenstehen und an Kriege denken, an Kriegsopfer. Weil jemand sich zum höchsten Richter gemacht hat und eben nicht Gott als höchsten Richter angesehen hat. Ich glaube, dass es für unsere Zeit ganz wichtig ist. Und man merkt auch das dort, also jetzt stelle ich eine wilde Behauptung auf und da kann man gern anderer Meinung sein. Aber ich würde schon sagen, dass man heute so erbarmungslos übereinander redet und über andere urteilt, obwohl es manchmal nur Kleinigkeiten sind, wo man eine unterschiedliche Meinung hat, dass man immer so schnell die ganze Person aburteilt. Ich würde mal behaupten, das hängt auch damit zusammen, dass man eben diese höchste Autorität Gott immer weniger akzeptiert. Also natürlich kann man es dem entgegenhalten und sagen, naja, da, wo man in christlichen Kreisen zusammenkommt, ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und auch da wird zum Teil über andere geurteilt. Und es stimmt. Aber trotzdem würde ich sagen, wenn wir Gott als höchste Autorität anerkennen, dann heißt es auch, dass wir selber unsere Rolle anders sehen und deshalb auch nicht andere aburteilen müssen. Dann kann man trotzdem sachlich diskutieren, kann unterschiedlicher Meinung sein, aber man urteilt nicht über andere, weil es einen gibt, der das höchste Urteil hat. Deshalb würde ich sagen, sind die Worte vom Gericht Gottes uns nicht nur gegeben, um uns hinzuweisen auf was irgendwann mal kommt, sondern schon um uns jetzt zu leiten im Miteinander, in unserem Leben jetzt. Gott schaut nochmal drauf. Das ist eine wichtige Botschaft für uns. Er guckt nicht aus dem Kölner Keller, aber er guckt von seinem himmlischen Thron. Und zum Glück haben wir ihn da sitzen auf dem höchsten Richterstuhl, weil es gut für uns ist. Weil so eben das gesehen wird, was sonst ungesehen bliebe, weil dadurch unser Miteinander anders wird. Und vielleicht können wir auch manchmal, auch wenn wir gerade das vermissen, dann können wir vielleicht diese Geste auch Gott gegenüber machen und sagen, hey Gott, ich brauche dich jetzt, schau nochmal drauf, das darf nicht ungesehen bleiben. Amen.